Der Matthias hat gerade gesagt, wie bringt man das übereinander? Eigentlich reichen mir 30 Sekunden für die Predigt, dann können wir in die Mittagspause gehen. Wie kann man verstehen, dass Jesus Christus Gott und Mensch ist? Ganz einfach durch Glauben. Was sind Hinderungsgründe? Unglaube. Okay? Ich möchte mich kurz vorstellen, ich bin 55, verheiratet seit 28 Jahren mit meiner Frau Ute, die sogar mal dabei ist. Gott hat uns 6 Kinder geschenkt. Und wir dürfen seit 15 Jahren an der Grenze zwischen Brandenburg und Mecklenburg eine Freizeitarbeit machen, auf dem Reiherhals. Dort finden Kinderfreizeiten statt und Familienfreizeiten, machen Ehearbeit. Und wir machen auch noch Bücher im Daniel Verlag. Eine Arbeit, die uns ganz viel Freude macht. Wir lieben vor allen Dingen die Kinder. Und ich bin ganz froh, dass ein paar Kinder hier sind. Und ich hoffe, dass sie ein bisschen was verstehen, was jetzt die Woche in dieser Stunde kommt. Ich möchte gerne anschließen an das, was der Tim gesagt hat. Wo ist er? Ach, der geht. Okay. Feststehen im Glauben, unsere Fundamente, heißt das Thema. Und ich möchte gerne etwas sagen über Fundamente. Ich glaube, dass das auch viele interessiert, die hierher kommen. Was ist eigentlich mein Fundament? Worauf stehe ich eigentlich? Warum interessieren wir uns wieder für Fundamente? Und wir sprechen heute Vormittag über 2 Themen, die extrem wichtig sind. Und das erste Thema ist die Bibel. Und die Frage ist, wie stehe ich zu der Bibel? Und ich kann jetzt meinen Vortrag nicht halten, wenn wir uns nicht einig wären, wie wir über die Bibel denken. Und wenn wir uns jetzt einig sind, dass die Bibel nicht nur Gottes Wort enthält, sondern dass sie Gottes Wort ist, dann können wir weitermachen. Denn alles das, was ich jetzt sage über Jesus Christus, hat natürlich seine Information aus der Bibel. Aber wir haben heute das Problem, dass nicht alle Christen die Bibel als das Wort Gottes akzeptieren. Ich möchte euch ein Beispiel erzählen. Meine Tochter arbeitet in Potsdam an der Uni, an der SMD. Und sie kommt oft frustriert nach Hause, weil sie sagt, wir haben unter uns endlose Diskussionen, ob man zum Beispiel Muslime evangelisieren sollte oder nicht. Und dann hat sie irgendwann verstanden, die Ursache unserer ganzen Differenzen, die wir haben untereinander, ist die, dass wir nicht gleich über die Bibel denken. Also man kann da ewig diskutieren. Wenn man die Bibel akzeptiert als Gottes Wort, dann setzt man zum Beispiel voraus, dass es keinen anderen Weg gibt zu Gott als nur über das Kreuz und über Jesus Christus. Das bedeutet, dass jeder, der das nicht glaubt, die gute Botschaft hören muss. Jeder Jude, jeder Muslim, jeder, der kein Christ ist. Aber wenn wir das verwässern und wenn wir sagen, okay, wir machen jetzt mal ein Gremium wie unser EKD-Chef und ich arbeite mit im Kuratorium mit den Muslimen, wir werden schon so einen religiösen, spirituellen Tag finden und da rücken wir alle ein bisschen zusammen. Dann müssen wir einen Schreck kriegen und dann müssen wir sagen, Moment, das geht doch nicht. Also entweder die Bibel ist Gottes Wort oder wir sind so ehrlich und sagen, wir haben uns davon verabschiedet. Jetzt mache ich hier wahrscheinlich so einen kämpferischen Eindruck, der bin ich eigentlich überhaupt nicht. Ich bin nicht so ein Extremist. Ich habe ein zweites Erlebnis gehabt, das war in Schweden auf einer Buchmesse. Es kamen Leute an den Stand, noch die eine Geschichte zu Ende erzählen. Und sie haben sich dann wirklich zusammengesetzt und von den ganzen Leuten, die in der SMD waren, haben sich 60% verabschiedet. Die haben gesagt, wenn ihr wirklich denkt, dass die Bibel Gottes Wort ist, dann können wir gar nicht zusammenarbeiten, denn wir denken das nicht. Und deswegen muss man sich nicht den Kopf einschlagen. Da kann man auch noch sehr nett miteinander umgehen. Aber man muss einfach mal den anderen freundlich fragen, du, was hältst du eigentlich von dem Buch? Enthält es für dich Gottes Wort oder ist es Gottes Wort? Und wisst ihr, mich macht das so traurig, wenn jemand kommt und er sagt, Klaus, deine Bibel hat 1000 Seiten, 3 musst du rausnehmen. Das geht nicht mehr. Die sind auch nicht zeitgemäß. Das kannst du nicht machen. Und da denke ich immer, wie schade. Warum wollen wir 3 Seiten rausnehmen? Warum? Das Problem, was ich dann nämlich habe, ist, dass ich nicht weiß, wie ernst ich die 997 Seiten noch nehmen soll. Wer sagt denn, was ich rausnehmen darf und was drinne bleiben muss? Das ist doch das Problem, oder? Und deswegen, wer anfängt, 3 Seiten rauszunehmen, verabschiedet sich von allem. Und ich bitte noch einmal, ich bin kein Extremist. Ich trage keine Bombe am Gürtel, aber ich trage einen Hammer in der Tasche. Und das ist das Wort Gottes. Das haben wir gerade gehört. Ein Feuer und das ist ein Hammer. Und ich bin persönlich so fasziniert von der Bibel. Mir hat die Bibel schon so viel Freude bereitet. Die hat mir so viel geholfen, dass ich aus meiner Erfahrung heraus, und ich bin wirklich noch nicht alt, obwohl ich so aussehe, dass ich doch mit dem Klammersack gepudert bin, wenn ich sage, ich verabschiede mich auch nur von einer Seite auf der Bibel. Warum denn? Das Zweite ist, was wir erlebt haben in Schweden, wir haben als Christen einen Stand auf der Buchmesse und dann, die Schweden sind noch wenigstens gründlich. Die kommen an, sehen einen neuen christlichen Verlag und wissen nicht, naja, was ist denn das jetzt für ein Couleur? Und dann fragen die, und die erste Frage, die jeder Schwede stellt, ist, bist du ein Fundamentalist? Und wir haben gleich, nein, wir sind keine Fundamentalisten. Und dann sagte mein Mitbruder, ey Klaus, das können wir doch nicht machen. Klar sind wir Fundamentalisten. Dachte ich, recht hat er. Also, wir warten auf den nächsten. Es dauerte nicht lange, kam wieder einer. Und wieder die Frage, sind Sie Fundamentalist? Ja. Und er dachte sofort, sein letztes Stündlein hat geschlagen. Wir zünden jetzt die Bombe. Und da habe ich erst mal gedacht, in was für einer Ecke befinde ich mich eigentlich? Und dann haben wir mit dem Mann gesprochen, haben eine Tasse Kaffee zusammen getrunken und haben gesagt, stellen Sie sich mal vor, Sie bauen ein Haus. Und Sie bauen ein Haus ohne Fundament. Sie müssten doch verrückt sein, oder? Warum haben Sie was gegen Fundamentalisten? Wir reden heute den ganzen Tag über Fundamente. Worauf ruht denn mein Glaube? Worauf stehe ich denn? Auf welcher Grundlage will ich denn überhaupt durchs Leben gehen? Ich brauche doch ein Fundament. Und das Fundament baut jeder, hat jeder, der ein Haus baut. Ich arbeite mit einem Bruder zusammen im Büro und der ist Statiker. Und sein größter Unfall, den er hatte, das war ein Hochhaus in Berlin, was sich über die Jahre langsam geneigt hat. Und es musste wieder abgerissen werden. Und er sagt, die Ursache dafür war, wir haben ein schlechtes Fundament gemacht. Und wir haben auch den Baugrund schlecht untersucht. Und deswegen sind wir heute mal hier in Wilkau zusammen, um mal unsere Fundamente zu testen und den Baugrund zu untersuchen. Worauf ruht unser Glaube? Und der erste Vortrag hat uns gelehrt, dass unser Glaube darauf ruht, dass wir eine Bibel haben, die irrtumslos ist. Und für die Kinder möchte ich mal eine Empfehlung geben. Es gibt eine Geschichte im Alten Testament, die steht in Jeremia 36. Kennt ihr die alle? Das ist der Wahnsinn, die Geschichte. Und die erzähle ich so gerne. Da ist ein König und der ist gottlos und er hat gute Freunde. Und die finden plötzlich bei ihm eine Rolle des Gesetzes. Das war also die Bibel im Alten Testament. Jetzt mal 3 Minuten Kinder, ja? Und dann sagen die zu dem König, du, wir haben was gefunden. Das bringen wir dir jetzt mal. Und er hatte jahrelang nichts von der Rolle des Gesetzes gehört. Und der König sitzt da, wisst ihr, was da an seiner Seite war? Jetzt mal die Großen. Wie hat er geheizt zu Hause? Habt ihr da eine Lücke? Der hat mit dem Kohlenfeuer geheizt, genau. Der saß am Kohlenfeuer und dann kommt jemand und er liest ihm aus der Rolle des Gesetzes vor. Und da müsste man doch denken, was für ein Glück. Ein König ohne Gesetz, das ist ein großes Unglück für ein Volk. Und als der König Salomo und der König David König wurden, da hat Gott ein Gebot erlassen. Und da hat Gott gesagt, ihr sollt immer die Abschrift des Gesetzes bei euch führen. Das hat dieser König aus Israel sträflich vernachlässigt. Und jetzt kommt eine grausige Szene. Das ist wie ein Horrorfilm. Jetzt lesen die aus der Rolle des Gesetzes vor. Was passiert? Sehr gut. Der hat gut aufgepasst in der Sonntagsschule. Der wagt es doch und nimmt eine Schere und nimmt die Rolle des Gesetzes. Und so wie der Schreiber die Rolle des Gesetzes vorliest, schneidet er ab und schmeißt ins Feuer. Und ich höre manchmal nachts, wenn ich nicht schlafen kann, immer das Schneiden der Schere. Zack, wamm, zack, wamm. Und das ist 2015. Wir wagen es und wir nehmen die Schere und wir schneiden ab und wir werfen es ins Feuer. Und es wird nicht ohne Folgen bleiben. Und ich sage das nicht mit einem grimmigen, bösen Gesicht, sondern wenn wir dieser Versuchung widerstehen und lassen das Wort Gott Wort Gottes sein, erleben wir ein großes Glück. Ja, das macht uns sehr glücklich. Und wir werden sehr fröhliche Menschen. Gott hat gesagt im Alten Testament, ich habe was gegen dich, wenn du mir nicht mit einem fröhlichen Herzen dienst. Und ich kann ohne Freude überhaupt nicht leben, wer mich kennt. Ich möchte manchmal platzen vor Freude. Und ich habe auch viele Gelegenheiten. Und oft liest du die Bibel, entdeckst einen Vers und denkst, jetzt kannst du nicht mehr weiterlesen. Hast so eine Freude daran. Und dann hacke ich den erstmal als SMS an meine ganzen Erbschleicher ein. Dann kriegen die erstmal einen Bibelvers. Und dann freuen die sich natürlich. Oder auch nicht, aber meistens freuen sie sich. So viel zur Bibel. Ein Fundament. Ein zweites Fundament, über was wir jetzt so ein paar Minuten nachdenken wollen, ist natürlich, und ich bin so glücklich, dass ich dieses Thema bekommen habe. Ich hätte zu den anderen Themen nicht so gerne gesprochen, aber dieses Thema fasziniert mich. Ich darf jetzt 40 Minuten über meinen Herrn reden. Und das ist natürlich ein Privileg, oder? Mich hat erst mal interessiert, wo kommt denn eigentlich Fundamentalismus her? Das ist einfach mal Wikipedia. Braucht da nicht alles lesen. Aber was ich sehr interessant fand, ist, dass die schon im 19. Jahrhundert gewusst haben, wie denn der Malachi-Tag 2015 in Wilkau ablaufen soll. Denn die haben gesagt, 1910, was uns wichtig ist, ist die Irrtumslosigkeit und Autorität der Bibel, die Gottheit Jesu Christi, die Jungfrauengeburt und die Wunder, sein Tod für die Sünden der Menschen, seine leibliche Auferstehung und seine Wiederkunft. Na, Freunde, das ist unser Programm heute. Es gibt doch noch irgendwo Beständigkeit, oder? Ist doch schön. Es gab 1910 Christen in der Presbyterianischen Kirche, die haben gesagt, von diesen 5 Punkten wollen wir uns nicht verabschieden. Punkt 1 haben wir gerade abgehandelt, Punkt 2 und 3 kommt jetzt, die Punkte 4 und 5 kommen heute Nachmittag. Und da möchte ich gerne anfange mit einem Vers aus Matthäus 16, Vers 13. Und ich habe auch die Bitte, dass, soweit es euch möglich ist, dass ihr die Stellen einfach mitlest. Und dann wird eine tiefe Freude in unser Herz ziehen. Matthäus 16, Vers 13. Als aber Jesus in die Gegenden von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach, wer sagen die Menschen, dass ich der Sohn des Menschen sei? Das ist eine ganz entscheidende Frage. Also wenn du irgendwo mit Christen zu tun hast, dann stell ihnen am besten zuerst die Frage, was denkst du über die Bibel? Und dann habe bitte keine Scheu und habe keine Angst und schäm dich bitte nicht dafür, zu sagen, ich glaube an die Irrtumslosigkeit der Schrift. Denn du musst nur eine Viertelstunde mit jemand reden und dem sagen, hör mal zu, wenn du jetzt sagst, Homosexualität ist jetzt okay, Kinder abtreiben ist okay, sich von der Ehe verabschieden, ist alles okay, das ist alles okay. Ich sage, wo ist denn da die Grenze? Das wäre für mich ein ganz starkes Argument, anderen gegenüber zu sagen, wo ziehst du die Grenze? Was ist für dich noch okay? Das ist die totale Beliebigkeit, das geht überhaupt nicht. Also nochmal, entweder wir nehmen das Gesamtpaket oder wir verabschieden uns komplett davon. Aber ein Zwischending gibt es nicht. Und die zweite Frage ist natürlich, was denkst du über Jesus Christus? Und deswegen ist es so eine Freude für mich, jetzt ein bisschen etwas über meinen Herrn zu sagen. In Matthäus 22, Vers 42, dann wird noch eine ähnliche Frage gestellt. Da heißt es, er spricht zu ihnen, Vers 41, als aber die Pharisäer versammelt waren, fragte sie Jesus und sagte, was denkt ihr von dem Christus? Habt ihr schon mal gemerkt, dass die Fragen, die der Herr stellt, so einzigartig sind? Der Herr stellt ganz oft Fragen. Und die Fragen, die sind immer besonders. Und jetzt stehen diese Pharisäer vor ihm und er sagt zu ihnen, was denkt ihr eigentlich, wer ich bin? Das ist doch ganz entscheidend, oder? Wir müssen doch mal über die Dinge reden, die wichtig sind. Und die Fundamente sind wichtig. Und wir müssen uns einfach einig sein als Christen, dass wir wissen, wer Jesus Christus ist und was wir über ihn denken. Und ich möchte gerne jetzt an einigen Stellen zeigen, in Matthäus 16 werden 3 Antworten gegeben, da könnte man viel drüber sagen, dass das heute die landläufigen Meinungen sind, was man über Jesus denkt. Die einen dachten Johannes der Täufer, die anderen dachten Elia, die anderen dachten Jeremia. Es fehlt uns jetzt die Zeit, darauf einzugehen, was man alleine aus diesen Antworten schon lernen kann. Sondern ich möchte mich an den Zeitrahmen halten und gerne weitermachen. Jetzt komme ich hier durcheinander. Und die Gliederung für die nächsten 30 Minuten wird die sein: Ich möchte gerne etwas sagen über Jesus Christus als wahren Gott. Dann möchte ich gerne etwas sagen über Jesus Christus als wahren Mensch. Dann möchte ich gerne etwas sagen, warum wir so klein und Gott so groß ist. Und der letzte Punkt, hoffentlich haben wir dafür noch Zeit, ist, warum ein Fundament glücklich machen kann. Und wir fangen jetzt an. Jetzt kommt mal eine Viertelstunde ein bisschen Theologie in Matthäus 11. Und Matthäus 11 hat einen Vers, der für mich sehr entscheidend ist, zu der Frage, wie können wir verstehen, dass Jesus Christus Gott und Mensch ist. Denn wir erhalten eine Information von dem Herrn Jesus selbst. In Matthäus 11, Vers 27, da sagt er: Alles ist mir übergeben von meinem Vater. Und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Punkt. Mit dieser Aussage müssen wir leben. Niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Der Satz geht weiter. Auch sehr interessant. Noch erkennt jemand den Vater als nur der Sohn und wem irgend der Sohn ihn offenbaren will. Also, wir können den Vater erkennen, weil der Sohn ihn uns offenbart hat. Der Herr Jesus kommt auf die Erde und er sagt in Johannes 5, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Das heißt, der Herr Jesus hat eine Möglichkeit gefunden, uns den Vater zu zeigen. Und ein Christ ist deshalb so glücklich, weil er einen himmlischen Vater hat. Das finde ich ein ganz großes Privileg. Also ich habe eine Beziehung zu Gott als meinen Vater. Und der Herr Jesus sagt nach seiner Auferstehung, geht zu den Jüngern und sagt ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater. Aber in der Umkehrung steht in Matthäus 11 nicht, dass niemand den Sohn erkennt als nur der Vater und wem der Vater ihn offenbaren will, sondern der Zusatz fehlt. Und ich glaube, dass der Zusatz deshalb fehlt, weil wir in der Person des Herrn Jesus vor einem Geheimnis stehen. Und dieses Geheimnis bedeutet, er ist Gott und Mensch in einer Person. Und wir können es nicht verstehen. Und Dinge, die wir nicht verstehen, die glauben wir. Und noch etwas viel Besseres oder noch eine schöne Folge davon, wir beten es an. Wir beten Dinge an, die zu groß sind, als dass wir sie verstehen können. Und das ist ein Fundament, auf dem wir stehen, dass der Mensch am Kreuz, der dort gestorben ist, wahrer Gott und wahrer Mensch ist. Und als er in Windeln gewickelt in der Krippe liegt, ist er der wahre Gott und der wahre Mensch. Und wir dürfen sogar so weit gehen, dass es in Johannes 3 heißt, dass der Herr Jesus als Gott im Himmel ist. Das ist ein Vers, Johannes 3, Vers 13, der treibt mich ja als nachdenkenden Menschen regelrecht zum Wahnsinn. Ich kann ihn nicht verstehen. Oder kann jemand von euch den Vers verstehen? Da würde ich mich gerne in der Pause mit euch treffen. In Johannes 3, Vers 13 steht, und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, als nur der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen. Das verstehe ich. Aber dann kommt ein Komma, und dann kommen noch drei Wörter. Und mit den drei Wörtern habe ich ein Problem. Da steht, der im Himmel ist. Er ist im Himmel. Und er ist trotzdem auf der Erde. Und auf der Erde ist er wahrer Gott und er ist wahrer Mensch. Und das macht mir meinen Herrn so groß. Und wir wollen jetzt einfach mal ein bisschen nachschauen in der Bibel, wo wir biblische Belege dafür finden, dass der Herr Jesus wahrer Gott ist. Und da gibt es natürlich eine Vielzahl von Versen. Und ich möchte zuerst im Alten Testament auf Jesaja 9, Vers 5 eingehen. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Berater, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Friedefürst. In Jesaja 7 bis 9 finden wir Prophezeiungen auf den Herrn Jesus. Dort wird sein Name geoffenbart, er sollte Immanuel heißen. Und dort wird gezeigt, dass dieser Mensch, der geboren werden soll, Gott ist. Er ist der starke Gott. Und Jesaja schreibt das extra auf. Diese fünf Namen sind eine herrliche Präsentation der Herrlichkeit des Herrn Jesus. Und wenn man am Kreuz war, wenn man erlebt hat, so wie ich, dass man seine Sünden los wurde, dass man ein Christ wurde, dass man den Heiligen Geist bekommt und dass man dann von Gott überreich beschenkt wird, dann kann man doch nicht schweigen von diesem Herrn und kann jederzeit freudig bezeugen, dieser Jesus ist Gott. Und als Gott ist er überhaupt nicht der Zeit unterworfen. Er hat eine völlig andere Kategorie als wir Menschen. Er ist über alles erhaben. Für ihn ist es kein Problem, nach Psalm 33 durch ein Wort Dinge zu schaffen. Er gebot und es stand da. Und Hebräer 11, Vers 3 sagt, dass er die Dinge geschaffen hat aus nicht Erscheinendem. Nimm bitte dein Kind und sag ihm, bau mir einen Lego-Flughafen. Was sagen dann die Kinder? Dann gib mir erst mal die Steine. Ich kann ohne die Steine nichts bauen. Und so sind wir Menschen alle. Wenn wir nicht die Dinge hätten, die uns Gott gibt, dann könnten wir nichts bauen, wir könnten nichts forschen. Es gibt so einen herrlichen, wie nennt man das, Comic. Da bauen Menschen einen Menschen und machen alles nach, was Gott macht. Und am Ende haben sie dann auch so einen Menschen hingekriegt. Und dann kommt das letzte Comicbild und da steht drunter, dass Gott sagt, Moment, aber nicht mit meiner Erde. Fand ich so gut. Nicht mit meiner Erde. Freunde, ihr könnt alles Mögliche nachmachen. Aber doch nicht mit meiner Erde. Mach doch mal das, was ich gemacht habe. Aus Nichterscheinendem habe ich geschaffen. Und ich habe gesprochen. Mein Wort hat Macht und die Dinge standen da. Und wenn du alleine über die Schöpferherrlichkeit Gottes nachdenkst, dann kannst du doch nur auf die Erde fallen und sagen, Herr, was bin ich Wurm, dass du dich über mich erbarmt hast und dass du mich überhaupt siehst und dass du für mich ans Kreuz gehst. Du als Gott. Das kann ich doch nicht verstehen, oder? Die zweite Stelle finden wir in Micha 5, Vers 1, aus dir wird mir hervorkommen, der Herrscher über Israel sein soll und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Oder besser übersetzt, vor den Tagen der Ewigkeit her. Micha 5, der uns eines dieser 300 Geheimnisse mitteilt, wo nämlich der Herr Jesus geboren werden soll. 400 Jahre vorher oder 500 Jahre. Der sagt, es ist jemand, dessen Ausgänge vor der Ewigkeit her sind. Gott ist nicht an die Zeit gebunden. Und ihr kennt alle diesen genialen Vers aus 5. Mose 33, wo der Segen über Aser ist, das glaube ich. Heißt, deine Wohnung ist der Gott der Urzeit und unter dir sind ewige Arme. Dieser Vers sagt natürlich nichts darüber, dass der Sohn Gott ist. Aber der Vers in Micha 5 sagt es sehr wohl. Denn er sagt, derjenige, der in Bethlehem geboren werden wird in 500 Jahren, das ist einer, der vor den Zeiten der Ewigkeit her war. Und deswegen ist der Herr Jesus Gott. Das bezeugt jedenfalls das Alte Testament an diesen beiden Stellen. Und das Interessante ist, dass Jesaja 7 und auch Micha 5 beide in Matthäus 1 zitiert werden. Wir kommen zum Neuen Testament. Oh Mann. In Römer 1, Vers 4 heißt es, das Evangelium Gottes über seinen Sohn, wo er erwiesen ist als Sohn Gottes in Kraft. In Römer 5 heißt es, vielleicht einer der stärksten Verse, den können wir aufschlagen, Römer 9, Vers 5, aus welchem dem Fleisch nach der Christus ist, welcher über allem ist, Gott gepriesen in Ewigkeit. Amen. Man hat den Eindruck beim Apostel Paulus, dass der oft so eine Freude hat, Dinge sehr pointiert auszudrücken. Sein Lobpreis am Ende von Kapitel 11. Und auch zwischendurch entdecken wir Verse, die es in sich haben. Und Römer 9, Vers 5 ist so ein Vers. Und es ist überhaupt kein Fehler, dass du dir so im Schnitt 20 Verse mal abspeicherst, falls du mal in so eine Diskussion kommst, dass man die auch abrufbereit hat. Also früher hat man ja Bibelverse auswendig gelernt, ja? Das war ja kein Fehler. Das können wir ja wieder mit anfangen. Ist auch gut fürs Alter, ja? Beugt Demenz vor. Und ja. Und Römer 9, Vers 5 muss dazugehören. Römer 9, Vers 5 ist ein fundamentaler Vers, der von der Gottheit des Herrn Jesus redet und sie deutlich bezeugt. Und einer der deutlichsten Verse ist natürlich Johannes 1, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Es gibt keinen Zweifel daran, dass der Herr Jesus Gott ist. Und was das bedeutet für mich, darüber möchte ich gerne die letzten 5 Minuten noch etwas sagen. Wir kommen zum zweiten Punkt, der Herr Jesus als wahrer Mensch. Wir wissen aus 1. Thessalonicher 5, also für mich ist das sehr schwierig, aus einer Fülle von Stellen jetzt ein paar herauszugreifen und zu sagen, das möchte ich euch gerne sagen, weil ich denke, dass diese Verse ganz deutlich von der Menschheit des Herrn Jesus reden. Aber was mir sehr geholfen hat, ist dieser Vers aus 1. Timotheus 5. Dort wird ja der Mensch schlechthin definiert. Und da heißt es im Vers 23, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und euer ganzer Geist und Seele und Leib werde tadellos bewahrt bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Aus diesem Vers erfahren wir, dass wir als Menschen aus Geist, Seele und Leib bestehen. Und es ist jetzt ganz interessant, dass der Herr Jesus selbst genau über diese drei Dinge redet. Er sagt in Matthäus 26, indem sie diese Salbe über meinen Leib geschüttet hat, als die Maria ihn gesalbt hat mit dieser kostbaren Salbe. Er sagt in Markus 14, Vers 34, meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod, im Garten Gethsemane. Und er sagt in Lukas 23, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Also über dieses Geheimnis zu reden, ist ja eine sehr ehrfürchtige Sache. Und ich möchte mich auch bei allem, was ich mich jetzt sage, einfach nur auf die Bibel berufen, weil über die Person des Herrn Jesus so viele Irrlehren kursieren, dass einem Angst werden kann. Und da beneide ich die Kinder, die so eine Einfalt haben und die auch wesentliche Dinge einfach so, sag's deutlich, 20, ja? Okay. Die Dinge wesentlich behalten können für sich selbst. Und ich möchte uns einfach dazu ermutigen, dass wir öfters mal einfach wie Kinder sind. Und dass du dich nicht schämst zu sagen, ich habe kein Problem damit, daran zu glauben, dass der Herr Jesus wahrer Gott und wahrer Mensch ist. Und wenn dann einer kommt und sagt, ja, aber er war eben nur wie ein... Hör auf, dann zitiere einfach Hebräer 2, zitiere die ganzen Bibelstellen, die von der Menschheit des Herrn Jesus reden und geh bitte keinen Schritt weiter und geh keinen Schritt zurück. Aber das, was die Bibel sagt, ist so ein eindeutiger Beweis dafür, dass der Herr Jesus wahrer Mensch war, in allem den Brüdern gleich geworden, ausgenommen die Sünde. Aber er hat natürlich empfunden wie ein Mensch. Und einige Stellen wollen wir uns mal anschauen, die von seiner Menschheit reden. Ich fange mal unten an bei den menschlichen Bibelstellen. Und sie gebar ihren erstgeborenen Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. Wenn du jemanden irgendwo in deinem Bekanntenkreis fragst, was findest du denn die menschlichste Bibelstelle über den Herrn Jesus? Würde wahrscheinlich jeder diese Stelle sagen, oder? Ein Kind in Windeln gewickelt in einer Krippe. Also ich bin jetzt vor 4 Wochen das erste Mal Opa geworden. Deswegen befinde ich mich vielleicht noch so in Hochstimmung. Und es ist faszinierend, ein kleines Kind zu sehen. Wisst ihr, was ein kleines Kind ist, wenn es frisch geboren ist? Also es sieht natürlich so aus wie Opa. Nein, es ist vollständig hilflos. Und Gott hat das so gemacht. Wenn bei den Tieren kleine Tiere geboren werden, die können sich meistens helfen. Wir waren mal im Leipziger Zoo, da haben wir zugeguckt, wie eine Giraffe geboren wurde. Also wir kamen irgendwie eine Stunde zu spät. Die stand da, die hat gefressen und hat schon das erste Kreuzworträtsel gemacht. Also die war fertig. Da musstest du nicht noch jahrelang hinterherlaufen und sie für die Grundschule anmelden. Die war fertig. Aber wenn ein Mensch geboren wird, er ist hilflos. Und er ist total auf die Hilfe seiner Mutter angewiesen. Deswegen, ihr lieben Mütter, gebt eure Kinder nicht so früh weg. Die ungläubige Wissenschaft, ich könnte mich immer totlachen, hat herausgefunden, dass es wichtig ist, dass Kinder in den ersten 3 Jahren bei ihrer Mutter verbringen. Na Freunde, ihr hättet auch die Bibel fragen können, ja? Da sagt Gott nämlich kennt ihr schon die biblische Herdprämie? Die steht in 2. Mose 2, Vers 9. Da steht, nimm dieses Kind und säuge es mir und ich werde dir deinen Lohn geben. Und wenn du das machst, leider ist ja heute so mehr so das ältere Semester hier, aber vielleicht sind noch ein paar Junge da. Wenn du das machst und du kümmerst dich um dein Kind, wenn es geht bis 6 Jahre, dann hat Gott mit dir einen Vertrag abgeschlossen und dann wird er dich bezahlen dafür. Und du kannst sicher sein, dass er das macht, denn Gott lügt nicht. Und ich beneide meine Frau, wenn wir zweimal in den Himmel kommen und wir kriegen unsere Lohntüten, dann habe ich so einen Klingelbeutel und meine Frau so einen Sack. Die hat 6 Kinder gesäugt und großgezogen und eine gewaltige Arbeit getan. Und wir Männer denken oft, wir sind ja die Manager, die alles reißen, ja. Und die Hausfrau, wenn die sich irgendwo vorstellen soll, die sagt dann, was bist du denn von Beruf? Ich bin nur Hausfrau. Da könnte ich immer, in die Luft springen. Was heißt denn hier nur Hausfrau? Weißt du überhaupt, wie Gott dich sieht und wie Gott deine Arbeit beurteilt? Und was er für einen Lohn zuteilt? Und ihr lieben Männer, wenn ihr eure Frauen nicht ernst nehmt und nach dem Motto, naja, die Frau ist halt zu Hause und ich, von wegen, sie ist eben zu Hause. Da müssen wir noch einiges wieder korrigieren, ja? In Windeln gewickelt, in einer Krippe liegend. Eine zweite Stelle. Eine Stelle, die mich unheimlich berührt, weil ich meine für mich, es ist vielleicht eine Stelle, die die Menschlichkeit des Herrn Jesus so krass zeigt. Schlagt das bitte mal auf. Ich lese das mal ganz langsam. Und ihr dürft euch das wirklich mal vorstellen. Der Herr Jesus wird verhört in Johannes 18. Und da steht im Vers 22 in meiner Bibel, als er aber dieses sagte, gab einer der Diener, der dabei stand, Jesus einen Backenstreich oder etwas flach übersetzt eine Ohrfeige und sagte, antwortest du so dem hohen Priester? Jesus antwortete ihm, wenn ich übel geredet habe, so gib Zeugnis von dem Übel. Wenn aber recht, was schlägst du mich? Stell dir vor, du stehst daneben. Und du weißt, wer Jesus ist. Und da ist dieser Rüpel von Knecht des Hohenpriesters. Und der wagt es, holt seine Hand aus und gibt dem Herrn eine schallende Ohrfeige. Und jetzt stehst du daneben und was denkst du? Du denkst, die Erde öffnet sich und der Junge verschwindet. So wie bei der Rotte Cora. Irgendwas hätte ich gedacht. Sowas muss jetzt passieren, oder? Und als der seinen Arm wieder runternimmt, der Knecht, dann sagt plötzlich der Herr Jesus diesen Satz. Und der geht mir durch Mark und Bein. Er sagt, hör mal zu, wenn ich was Falsches gesagt habe, dann sag es mir bitte. Der Herr Jesus fragt den Knecht. Und wenn ich nichts Falsches gesagt habe, dann hätte ich mal eine Frage an dich. Warum hast du mich jetzt eigentlich geschlagen? Und wisst ihr, wer das fragt? Gott. Der, der alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt, der diesem elenden Figur die Kraft gegeben hat, ihm eine Ohrfeige zu geben, der fragt anständig, ruhig, ich habe eine Frage an dich. Wenn ich recht geredet habe, warum schlägst du mich? Und wisst ihr, dann fange ich an, so meinen Herrn zu lieben, ich würde ihn am liebsten in den Arm nehmen. Und dann sage ich mir, Herr, ich kann es nicht verstehen. Ich kann es nicht verstehen, warum du so Mensch geworden bist, so Mensch, dass du da stehst und gescholten nicht wieder schallst. Also unsere Reflexe kennen wir, ja, oder? Leider habe ich die mit 55 auch noch nicht unter Kontrolle. Und der Herr Jesus steht einfach da, eine Erhabenheit, das ist für mich eine Herrlichkeit seiner Person. Und er sagt, hör mal zu, warum schlägst du mich? Er ist wahrer Mensch. Und er hätte die Macht gehabt, Legionen von Engeln zu holen. Ein Wort hätte die ganze Szenerie beendet. Ein Wort hätte unser Erlösungswerk nicht stattfinden lassen. Ein Wort. Und er spricht es nicht. Er sagt im Gegenteil, wenn ihr mich sucht, dann lasst die gehen. Begleitet doch einfach mal den Herrn Jesus in seiner Leidensgeschichte. Du musst einfach jede Woche mal das ganze Markus-Evangelium lesen. Das dauert 40 Minuten. Es ist oft so heilsam, ein ganzes Bibelbuch zu lesen, nicht nur so Verse rauszupicken. Lies mal ein ganzes Buch, lass es auf dich wirken. Und dann denkst du, Herr, Markus 1, Vers 35, klingelt frühs 4.30 Uhr der Wecker beim Herrn Jesus. Warum? Ach, er muss ja beten. Ach, er muss beten. Tatsächlich. Und dann rennen die Jünger hinterher. Mensch, Herr, suchen dich alle, wo steckst du denn wieder? Ach, er muss ja beten. Aha. Warum musste er denn beten? Ja, weil er Mensch war. Er war wahrer Mensch. Er hat an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt, weil er Mensch war. Die dritte Stelle, Markus 4, Vers 38. Er ist müde, er schläft. Er hat nicht gechillt. Gibt es so neue Vokabeln, die ich meistens von meinen Kindern lerne? Was machst du am Wochenende? Chillen. Oh. Hauptsache, ich treffe dich nicht, du, oder? Schluss mit Chillen. Der Herr hat gearbeitet, bis abends. Und die Jünger haben die Hände gehoben. Herr, wir können nicht mehr. Wir müssen erst mal was zu essen holen. Keine Frühstückspause, keine Mittagspause, kein Abendbrot. Und die ganzen Massen hier. Und du heilst und heilst und heilst die ganze Zeit. Wir können nicht mehr. Ja, sagt der Herr, ich kann auch nicht mehr. Ich lege mich erst mal ins Schiff. Ich schlafe erst mal. Wahrer Mensch. Und da kommt der Sturm und da schläft der Herr immer noch. Johannes 4, ermüdet von der Reise. So eine Reise kennen wir überhaupt nicht mehr. Wir regen uns schon auf, wenn wir eine Stunde im Stau stehen. Der Herr Jesus war unterwegs, glutheiß. Und mittags kommt er an der Quelle an und setzt sich dahin. Darf ich das mal mit aller Ehrfurcht sagen? Er ist einfach nur fertig. Er ist müde von der Reise. Und dann weiß er genau, als Gott, jetzt kommt diese Frau. Jetzt werde ich mich mit ihr unterhalten. Und in seiner Genialität, in seiner Gottheit, sagt er der Frau in dem Gespräch Dinge, die für uns Fundamente unseres Glaubens geworden sind. Gott sucht Anbeter, die ihn anbeten in Geist und Wahrheit. Und als Mensch sitzt er da, ihm läuft der Schweiß, er ist müde. Was machen wir mit so einer Person? Wir beten sie an. Wir können es nicht verstehen. Aber wir kapitulieren auch nicht so einfach davor, sondern wir sagen, ja, das ist mein Herr. Das ist der einzige Mensch, der auf der Erde gelebt hat, der ohne Sünde war und der deshalb ans Kreuz gehen konnte. Und weil er das konnte, bin ich heute gerettet. Das ist doch ein großes Glück, oder? Ein großes Glück. Und der letzte Vers, an den ich dachte, als er sich näherte und die Stadt sah, weinte er über sie. Lukas 19, Vers 41. Es gibt ja wenige Männer, die weinen, ja? Ich weiß nicht, woran das liegt. An unserer deutschen Erziehung, die ist eigentlich auch schon ein paar Jahre her. Vielleicht fangen wir bald wieder mal an zu weinen als Männer. Der Josef, der hat ganz oft geweint in seinem Leben. Ich glaube 7-mal oder 8-mal. Der Herr Jesus weint. Er sitzt auf so einem Hügel, er schaut auf Jerusalem und man hat fast den Eindruck, dass sein Weinen nie aufgehört hat, wenn er heute Jerusalem sehen würde. Dieses Volk wartet bis heute darauf, dass ihr steinernes Herz durch ein fleischernes Herz ersetzt wird. Bei aller Israel-Begeisterung sollten wir nüchtern festhalten, dass sie ihren Messias noch nicht erkannt haben. Sie würden ihn wieder kreuzigen. Und so dürfen wir für jeden Einzelnen beten, dass sie den Herrn Jesus finden. Und dass der Herr ihnen die Augen öffnet, dass der, der damals ans Kreuz gegangen ist, wirklich der Messias war. Damals hat er über die Stadt geweint. Und das ist für mich ein besonderer Ausdruck seiner Menschlichkeit. Es gab niemand in der Bibel, der so ein Mitgefühl hatte. Als Lazarus gestorben ist, was denkt ihr, warum der Herr Jesus geweint hat? Habt ihr euch da schon mal unterhalten, so als Eheleute oder? Wenn es die Frauen zu ihren Männern sagen, so ab heute darfst du wieder weinen. Warum hat der Herr geweint in Johannes 11? Er hat doch gewusst, dass er den Lazarus auferwecken würde. Hat er geweint über die Folgen der Sünde, dass die Sünde einfach so schrecklich ist, dass der Tod dazugehört? Oder hat er einfach geweint, damit Maria und Martha jemand sehen, der mitfühlt? Wisst ihr, was das für ein Riesengeschenk ist, wenn Gott bei euch Mitgefühl auslösen kann? Die Menschen sind so kalt und so einsam. Und wenn dann plötzlich jemand kommt und kann noch mal mitweinen, das ist ein großes Privileg. Der Herr Jesus konnte das. Er sitzt an der Stadt und er weint einfach über sie. Und wir kommen jetzt zu dem Vers, der oben steht, denn Gott ist einer und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus. Es gibt Verse, über die könnte man stundenlang reden. Das ist ein Kleinod in der Bibel. 1. Timotheus 2, Vers 5. Und das ist eigentlich die Überschrift über meinen Vortrag. Er beginnt mit Gott. Gott ist einer. Und darin ist auch eingeschlossen der Herr Jesus. Und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen. Und dann sagt der Heilige Geist, der Mensch, Christus, Jesus. Punkt. Das glauben wir. Und das ist unser Fundament. Geben wir es auf, geben wir alles auf. Die Schrift und die Wahrheit über die Person des Herrn Jesus Christus sind nicht diskutierbar. Oder wie die Jugend sagt, No-Gos. Darüber können wir nicht diskutieren. Wir können es nicht in Frage stellen, wir dürfen es glauben. Und es zu glauben bedeutet ein großes Glück, ein großes Glück. Denn ihr müsst mich einfach verstehen, das ist für mich keine blanke Theorie. Denn dass ich hier stehe und an den Herrn Jesus glauben darf, bedeutet ja, dass die Person, über die ich das ganze Zeit rede, das ist ja mein Leben. Versteht ihr das? Ich hänge an ihm. Ich kann ohne ihn nichts tun. Er sagt in Johannes 15, Klaus, ohne mich kannst du nichts tun. Das heißt, ich stehe früh auf und sage, Herr, ich habe heute meine Arbeit zu machen, aber ich kann es nicht ohne dich. Ich brauche dich. Gewähre mir bitte dein Nahesein, deine Hilfe, deine Weisheit. Alles brauche ich von dir. Und dann, wenn man abends ins Bett geht oder vielleicht auch mal am Ende seines Lebens stirbt, dann darf man zutiefst verstehen, dass man alles empfangen hat. Und daran möchte ich euch mal erinnern, mit einem Vers aus 1. Korinther 4. Da sagt Paulus eine tiefe Wahrheit, und die hat damit zu tun, dass der Herr Jesus Gott und Mensch ist. Er gibt uns die Fähigkeit, alleine er. Und wenn dieser Tag dazu beiträgt, dass bei euch der Eindruck entsteht im Herzen, dass es bei alledem, was hier passiert, darum geht, dass diese Person groß gemacht wird und dass ihr möglichst die Namen aller Referenten vergessen habt und alles vergessen habt. Aber eins wisst, dass wir auf einem Fundament stehen, was das göttliche Wort ist und die Person des Herrn Jesus Christus, dann sind wir sehr glückliche Menschen und haben wir ein gutes Fundament und dann können wir weitergehen und dann können wir auch zur nächsten Generation gehen und sagen, pass mal auf, mein Sohn oder meine Tochter oder meine Enkel, ich habe was erlebt mit diesem Herrn und ich muss euch das sagen und ich bitte euch, gebt es bitte weiter. Wir sind Kettenglieder. Und ich war gestern auf einer Beerdigung, da ist eine Schwester gestorben, das war die letzte ihrer Generation. Und wisst ihr was, die nächste Generation bin ich. Und vor 4 Wochen wird mein Enkel geboren. Was lerne ich daraus? Ich komme, ich laufe hier ein bisschen rum und dann gehe ich wieder. Aber ich bin ein Kettenglied. Und das Wichtige an einem Kettenglied ist, dass es nicht kaputt geht. Denn wenn ein Kettenglied kaputt geht, dann ist die ganze Kette im Eimer. Und dann ist der Anker weg. Und wir haben die Aufgabe als Generationen, das, was wir gelernt haben von unseren Vätern, festzuhalten und an die nächste Generation weiterzugeben. Die brauchen das nämlich, die Kinder und die Jugendlichen. Die wollen doch Antworten haben. Die werden doch verrückt in dieser Welt. Und ich habe jetzt in 2. Könige 4 die Geschichte gelesen von der Sunamitin. Da kommt der Sohn zu seinem Vater aufs Feld. Ja? Und was sagt er? Mein Speicher ist voll. Mein Kopf, ich kriege das doch nicht mehr geregelt. Ich kriege so viele Informationen, Papa, an einem Tag, wie du in deinem ganzen Leben gekriegt hast. Deswegen kriegt der Sohn in 2. Könige 4 Kopfschmerzen. Da sagt, mein Kopf. Und die nächste Katastrophe in der Geschichte ist, dass der Vater ihm keine Antwort gibt. Der Vater hat keine Beziehung zu seinem Sohn. Der sagt zu den Knechten, bringt ihn mal zur Mutter. Liebe Freunde, das kann doch nicht sein, dass wir als Väter unseren Kindern nichts mehr zu sagen haben, wenn die Kopfschmerzen kriegen. Das ist ein spezielles Ehethema. Die Katastrophe der Männer, könnte man das beschreiben. 1. Könige 4, Vers 7. Was hast du, dass du nicht empfangen hast? Warum blähen wir uns auf? Warum sind wir stolz? Warum arbeiten wir ständig an unserem Habitus? Wisst ihr, wenn wir wissen würden, dass wir alles empfangen haben und dass wir vollständig an Gott hängen, dann würden wir uns auch nichts darauf einbilden. Unser jüngster Sohn heißt Walter. Vor vielen Jahren kam der zu mir und sagte, Papa, ich brauche mal 20 Euro. Ich sage, wozu? Ich will dir was zu Weihnachten schenken. Ich sage, prima, kriegst du 30. Und dann ist er losgezogen, kauft Weihnachtsgeschenke. Also hier gibt's dann noch Weihnachten, ja. Also am 24. stolz wie Oskar, präsentiert er mir sein Geschenk. Ich wollte ihm den Spaß nicht verderben, aber irgendwann habe ich ihm gesagt, doch, weißt du was, Walter, das war doch ein linkes Ding, das war doch mein Geld. Aber die Botschaft, die war für mich sehr deutlich, denn ich habe mich in Walter entdeckt und ich habe gemerkt, dass ich genauso vor Gott stehe. Ich wage es doch, zu Gott zu gehen und zu sagen, du guck mal Gott, was ich alles gemacht habe. Toll, ne? Und Gott sagt die ganze Zeit, Klaus, ganz ruhig, hast du alles empfangen? Du hast doch alles empfangen. Und da sagt Paulus weiter in 1. Könige 4, Vers 8, um was rühmst du dich eigentlich, als hättest du es nicht empfangen? Lasst uns doch wieder mal demütig werden, oder? Und nicht immer den Hals so voll nehmen. Wir haben doch alles empfangen und das dürfen auch unsere Kinder wissen. Wir sind nicht die Helden ihres Lebens, ja? Wir sind vielleicht die großen Versager. Aber was wir ihnen weitergeben konnten, haben wir alles nur empfangen. Aber wir müssen es weitergeben. Das entbindet uns nicht von unserer Verantwortung. Und was wir ihnen weitergeben, ist, dass wir ein Wunder erlebt haben mit dieser Person, von der wir in der Stunde reden. Es ist Gott und Mensch. Bete ihn an. Und wenn du für dein Leben lernen willst, dann lies die Evangelien und schau einfach, wie Jesus gelebt hat. Folge nach 1. Petrus 2 einfach seinen Fußspuren. Und wenn dich einer schlägt, dann schlage nicht zurück, sondern frage ihn ganz artig, ich wollte dich mal fragen, warum schlägst du mich eigentlich? Und vielleicht gibt es dann ein nettes Gespräch. Diese Person fasziniert mich wirklich. Und ich möchte gerne, dass wir das gut verstehen und das auch freudig den Menschen sagen, dass wir an den Herrn Jesus Christus glauben, der wahrer Gott und wahrer Mensch ist. Ich habe kein Problem zu glauben, dass Gott die Welt geschaffen hat in 6 Tagen. Überhaupt nicht. Ich habe mit viel Freude da hinten mitgeholfen, dass dieses Buch Creatio herauskommen konnte. Und inzwischen wird es in vielen christlichen Schulen verwendet. Wir haben als Christen eine gute Antwort. Jetzt kommt ein Zeitungsreporter zu mir und sagt, ich möchte gerne mal einen Artikel über Ihren Verlag schreiben, weil wir sind da so eine ziemlich ausgedünnte Gegend da oben, da gibt es gar nicht viele Betriebe, also haben die auch nicht viel zu tun. Und dann sagt er, was machen Sie eigentlich so für Bücher? Na, ich sage, zum Beispiel über biblische Schöpfungslehre. Kriegt ihr da wieder einen Schreck? Sind Sie Kreationist? Ja, ich sage, bin ich. Das ist mir noch nie passiert. No, ich sage, viele Dinge passieren zum ersten Mal. Setzen Sie sich, wollen Sie einen Kaffee, reden wir miteinander. Und er war fassungslos. Also er wusste, dass Kreationisten auch irgendwie wildlebende Menschen sind, die kleine Tiere fressen oder was weiß ich. Da haben wir miteinander gesprochen. Ich sage, wissen Sie was? Bleiben Sie doch mal ganz ruhig. Es gibt 2 Modelle, die erklären, wer Sie sind. Und dass Sie das interessiert, das kann ich mir gar nicht anders vorstellen. Sie wollen doch wissen, wo Sie herkommen und wie Sie so geworden sind, wie Sie jetzt sind. Sie können an den Zufall glauben, Sie können an Gott glauben. Beides müssen Sie glauben. Ich glaube jetzt an Gott, Sie glauben an den Zufall. Warum bin ich jetzt so schlimm in Ihren Augen? Oh, stimmt, meint er. So einfach hat mir es noch keiner erklärt. Ja, so sehen Sie, so einfach ist das. Ich sage, das Zweite ist, mit dem Zufall, das hat noch so einen Haken, darf ich Ihnen mal kurz erläutern, woran Sie glauben? Ja, gerne. Ich sage, Sie glauben daran, dass jetzt ein LKW kommt, voller Ziegelsteine. Der wird abgekippt bei Ihnen im Hof. Und dann warten Sie geduldig, bis der Kölner Dom entsteht. Von alleine. Sie brauchen Zeit, okay, 4,5 Milliarden, aber irgendwann steht er da. Das glauben Sie.
Nee.
Doch, das glauben Sie. Das ist ein Ding, ich sage, finde ich auch. Also ich finde es einfacher, an Gott zu glauben. Ich sage, nehmen wir doch mal ein Beispiel. Schauen Sie mal Ihr Auge an. Wissen Sie, wie Ihr Auge funktioniert? Das ist so wahnsinnig kompliziert. Und jetzt glauben Sie, dass immer eine Sache nach der anderen entstanden ist. Aber das geht gar nicht. Damit Ihr Auge funktioniert, mussten gleichzeitig 36.000 Funktionen vorhanden sein. Die mussten einfach patsch da sein. Und dann, tschack, hat jemand das Licht eingeschaltet und dann konnten sie plötzlich sehen. Wie soll das gehen? Ich sage, es ist doch viel vernünftiger, an Gott zu glauben, oder? Naja, mit dem Artikel muss ich noch ein bisschen warten. Ja, ich so. Warten Sie noch ein bisschen und wenn Sie wieder kommen wollen, kommen Sie wieder. Liebe Freunde, wir haben so gute Argumente. Wir sind so glückliche Menschen. Und je kaputter die Menschen werden, desto freudiger, unverkrampfter können wir von unserem Glauben reden. Dich lacht keiner mehr aus. wenn du sagst, dass du Christ bist. Also bei uns jedenfalls nicht. Die sagen höchstens, ach, ich weiß gar nicht, was es ist. Wir haben bei uns ein Kreuz stehen auf dem Grundstück. Da nageln wir Blechschilder dran von allen Leuten, die bei uns getauft wurden. Es sind jetzt so 50 Schilder dran. Das ist eine große Freude. Dann haben wir Kundschaft, die leihen bei uns ein Boot aus, dann sehen die das Kreuz stehen. Was sagt der normale, gemeine Uckermärker, wenn er ein Kreuz sieht? Also Uckermark ist die Gegend, wo ich herkomme. Jetzt müsst ihr mal euer schönes christliches Abendland vergessen hier in Zwickau. Der sagt zu mir, ach Herr Günschel, Sie machen wohl Indianerfreizeiten. Ich sage, wie kommen Sie denn darauf? Na, wegen dem Marterfall. Na, ich sage, das wäre mal eine Idee. Also Indianerfreizeiten haben wir noch keine gemacht. Aber zu dem Marterfall gibt es eine ganz interessante Geschichte. Ach echt? Ja. Ich sage, da gab es jemanden, der hat Sie sehr lieb gehabt. Und der ist für Sie... Ach, warten Sie mal. Jesus, ja, ja. Genau, Jesus. Jetzt haben wir es wieder. Ist das nicht schockierend? Vorkenntnisse, null. Null. Der Ostdeutsche sieht ein Kreuz und denkt an Winnetou. Aber das ist eine Riesenchance. Jetzt setzen wir an. Du brauchst dem nicht einmal alle Irrlehren zu erklären. Die kennt er sowieso auch nicht. Wunderbar. Das ist wie ein weißes Blatt Papier. Und du bist der Erste, der ihm sagt, du, das Kreuz, das hat wirklich gestanden vor 2000 Jahren. Und an dem Teil kommst du nicht vorbei. Mein Freund, das ist eine brisante Geschichte. Und du musst dich damit auseinandersetzen. Und damit du das machen kannst, schenke ich dir jetzt ein neues Testament. Und dann, wenn du mehr wissen willst, kommst du wieder. Ist doch schön, oder? Wir haben eine gute Botschaft. Wir sind fröhliche Christen. Wir sind nicht verkrampft, wir sind nicht verbohrt und wir sind nicht verbissen, sondern wir glauben an die Irrtumslosigkeit der Schrift. Wir glauben an Jesus Christus, Gott und Mensch in einer Person. Und das ist ein Mensch und ein Gott, der mich trägt und der Wunder in meinem Leben tun kann. Und das ist schön und das ist gut so. Und das macht mich zu einem freudigen Christen. Guckt mich so entsetzt an, aber ich meine, das ist wirklich ernst. Warum wir so klein und Gott so groß ist. Die Tatsache, dass Jesus Christus Gott und Mensch ist, können wir nicht verstehen. Dinge, die wir nicht verstehen, machen uns unsere Kleinheit deutlich. Auch wenn wir dieses Geheimnis nicht ergründen, können wir doch diese wunderbare Person anbeten. Und darauf wartet der Herr Jesus. Wenn du in eine christliche Gemeinde gehst, ist das kein Konsumtempel, wo du denkst, du wirst dort bedient. Eine christliche Gemeinde ist immer für Gott da und niemals für den Menschen. Und ich habe den Eindruck, das haben wir als Christen ein bisschen aus den Augen verloren. Den einen zieht's, den anderen ist die Predigt zu trocken, den anderen zu nass. Ja, meine lieben Leute, habt ihr denn eigentlich vergessen, worum es eigentlich geht? Ich gehe in die Gemeinde, um Gott anzubeten. Es ist Gottes Haus. Und ich bin der Zaungast, ich bin da eingeladen und Gott ist der Mittelpunkt. Und das Erste, was Gott sucht, ist, dass er angebetet wird, dass Menschen kommen, die ihn bewundern und die einfach mal stille werden und nicht immer nur an sich denken. Unser Egoismus ist ja so wie ein Feuerwehr-C-Schlauch. Ja? Wir sind ständig nur am Saugen, dass wir möglichst viel kriegen können. Aber das müssen wir eben mal umschalten. Wir gehen in die Gemeinde, weil wir etwas geben möchten. Zuerst Gott und dann wenn dieser Horizont, die Vertikale in Ordnung ist, ja, dann fängt die Horizontale an. Dann öffnet Gott dir plötzlich die Augen und du siehst, ach, da ist ein Mensch, der guckt traurig, dem kann ich vielleicht helfen. Da ist einer, der hat nichts zu beißen, dem gebe ich was zu essen. Und plötzlich gehen alle Gemeindeangehörigen aufeinander los mit dem Willen, einander Gutes zu tun. Das ist fast nicht auszuhalten. Das wird richtig schön. Und das ist gut so. Dass du nicht dahin kommst, um abzusahnen, sondern eben auch um zu geben. Und das ist auch Anbetung. Das Zweite, wir können auch seine Schöpfermacht nicht verstehen. Dennoch zeigt sich darin Gottes unermessliche Größe. Und da möchte ich allen Eltern ein Hilfsmittel empfehlen, wie sie ihren Kindern etwas von der Schöpfermacht Gottes zeigen können. Also ich habe mal Elektrotechnik studiert und habe mich so für wissenschaftliche Sachen interessiert. Und für mich war immer die Frage, ich weiß nicht, ob ihr darauf eine gute Antwort habt. Wie kann ein unendlicher Gott sich einem menschlichen, wie kann ein unbegrenzter Gott sich einem begrenzten Menschen zeigen? Geht das überhaupt? Also ist jetzt mal intellektuell, geht das eigentlich nicht, ja? Wenn jemand unbegrenzt ist, unendlich ist und ich bin als Mensch endlich, ich bin an Raum und Zeit gebunden, wie soll Gott sich mir denn mitteilen? Günther, löst die Aufgabe bitte. Und ich finde, nachher, und ich finde, Gott hat eine geniale Möglichkeit gefunden. Und ich möchte euch dafür mal die Augen öffnen. Und zwar kann man die jede Nacht erleben nach Sonnenuntergang, indem man auf den Balkon geht und sich den Sternenhimmel anguckt. Der Sternenhimmel ist unendlich. Wir können das Ende nicht sehen. Und trotzdem können wir als begrenzte, endliche Menschen aber die Sterne sehen. Und wie viele Sterne siehst du mit bloßem Auge? Also jetzt mal mit 55. Herr Optiker, ich habe mal gelernt 5000, ja? Ist es egal, wenn es 3000 sind. Aber wir wissen, dass es einige Sterne mehr gibt, ja? Es gibt unendlich viele Sterne. Und je mehr die Kosmologie forscht, desto schwindlicher wird einem. Und Gott hat aber jetzt über uns dieses Himmelszelt ausgespannt, sagt Jesaja 45. Meine Hände haben die Himmel ausgespannt. Das ist doch ein genialer Vers, oder? Also Gott macht das so wie früher mit dem Knirpsschirm. Ja, ich bin ein altes DDR-Kind. Irgendwann kriegten wir Westbesuch und die brachten einen Knirps mit. Wisst ihr, was ein Knirps ist? Der öffnet sich alleine, wenn du auf den Knopf drückst. Und da war ich als Kind fasziniert. Ja, habe ich den ganzen Abend mit dem Schirm gespielt. Blub, auf. Und immer daran muss ich denken, wenn ich den Vers lese. Meine Hände haben die Himmel ausgespannt. Blub, auf. 5000 Sterne da. Ja, sagte Gott, schaut sie euch doch mal an. Und dahinter sind nochmal 5000, die könnt ihr aber nicht sehen. Und dann kommen nochmal 2 Millionen. Und dann geht es immer weiter. Versteht ihr das? Und das bin ich. Und das Geniale ist, dass in Psalm 142 steht, dass ich die Sterne alle mit Namen nenne. Ja, Freunde, dann hört's doch auf, oder? Alle mit Namen. Psalm 142, Vers 2, der alle seine Sterne mit Namen nennt. Und ich finde das sehr schön, dass du jemanden rausschicken kannst. Und Gott hat dieses Experiment eben auch mal gemacht mit jemandem. Wisst ihr, mit wem? Mit Abraham. Er hat zu Abraham gesagt, komm raus auf den Balkon, schau dir die Sterne an, das wird deine Nachkommenschaft sein. Und wisst ihr, was Abraham macht? Er sagt einfach nur Amen. So ist es. Da steht das erste Mal in der Bibel was von Glauben. Abraham glaubte Gott und Gott rechnete es ihm zur Gerechtigkeit. Das war das Ereignis im Alten Testament, wo Gott ein Prinzip deutlich macht, was sich durch die ganze Schrift zieht. Dass er den Glauben beantwortet durch Rechtfertigung. Das ist Gott. Und wir können noch weniger die Tatsache verstehen, dass der große Gott sich zu nichts macht, um uns zu retten. Und ich finde das sehr schön, dass sich auch schon mal Berührungspunkte zwischen den Vorträgen ergeben. Ich möchte gern noch mal mit euch Daniel 9 lesen, Vers 26. Und nach den 62 Wochen wird der Messias weggetan werden und nichts haben. Nichts haben. Kannst du das verstehen? Der Herr Jesus reitet auf einem geborgten Esel. Er feiert das Abendmahl in einem gemieteten Raum. Er hat kein Geld. Die Steuer bezahlen ihm die Fische. Und als er zum Kreuz geht, werden ihm seine Kleider weggenommen. Wenn jemand kein Geld hat, kein Besitz hat, er nur noch er selbst ist und seine Kleider, und man nimmt ihm seine Kleider weg, was hat er dann noch? Bitte? Richtig. Was genau? Richtig, seinen Körper. Und dann sagte Herr Jesus auf dem Obersaal was zu den Jüngern? Dies ist mein Leib, der für euch ist. Was hat er jetzt noch? Nichts. Nichts. Kannst du das verstehen? Gott und Mensch geht ans Kreuz und er hat nichts mehr. Und das, was er noch hat, sein eigener Leib, da sagt er zu den Jüngern, dies ist mein Leib, der für euch ist. Und jetzt kannst du den Strich drunter machen und kannst es aufsummieren. Und unten steht eine Null. Nichts mehr. Wir lesen den Vers immer so schnell in 2. Korinther 8, Vers 9. Dass er, der reich war, um euretwillen arm wurde, damit wir durch seine Armut reich würden. Aber was eigentlich dahinter steckt, das erfüllt doch unser Herz mit so einer Dankbarkeit, mit so einer Freude, mit so einem Glück, mit so einem Gott verbunden zu sein. Und wisst ihr, in der Welt ist es so, dass wenn Leute sehr viel Macht haben, was sind sie denn meistens? korrupt, oder? Die Jugend kennt wahrscheinlich die neuesten Entwicklungen des DFB. Also es gibt kaum jemanden, der Macht und Güte vereinen kann. Macht und Geld macht immer korrupt. Und wisst ihr, was das Geniale bei Gott ist? Gott ist allmächtig. Er hat unumschränkte Macht. Und er gebraucht jetzt diese Macht zum Guten. Das steht im Psalm 119. Da steht, du bist gut und tust Gutes. Was können wir dankbar sein, dass wir nicht so einen willkürlichen Gott haben, der einfach nur dreinschlägt, weil er schlechte Laune hat. Oder wie man in manchen Religionen glaubt, Gott ist unberechenbar und wir müssen ihn auch gnädig stimmen. Liebe Geschwister, wenn ich Gott gnädig stimmen müsste, ich kann ja selbst noch nicht mal gnädig sein. Wo wären wir denn heute? Nein, Gott ist gut und tut Gutes. Auch wenn wir das manchmal nicht so ganz gut verstehen. Das ist für mich ein großes Glück, dass Gott seine Macht nicht missbraucht. Seine Allmacht, seine Allwissenheit, seine Allgegenwart. Er tut es nicht. Oh. Ja gut, dann müssen wir Schluss machen. Ich möchte euch einen letzten Tipp geben, warum ein Fundament glücklich machen kann. Und mit der Frage möchte ich auch schließen. Ich bin kein Theologe und ich halte auch nichts von Theologie. Und wenn mich einer fragt, was ich unter Christsein verstehe, und meine Kinder wurden gefragt in der Schule, was ist denn eigentlich Christsein? Und dann kamen die nach Hause und sagten, Papa, was wollen wir denn da erzählen? Dass wir irgendeiner Religion angehören oder dass wir in eine Gemeinde gehen oder ja, dass wir uns irgendwie besonders anziehen müssen oder so. Ja. Habe ich eine Weile überlegt, ich sage, du, ich gebe euch morgen Bescheid. Und dann wurde mir klar, wenn jemand mich fragt, was Christsein ist, dann ist die einzige legitime Antwort die, es ist eine Liebesbeziehung. Mich liebt jemand und er hat seine Liebe bewiesen, weil er für mich gestorben ist und ich liebe ihn wieder. Das ist für mich der Kern des Christseins. Und deswegen fasziniert mich natürlich das Hohelied. Und es gibt in Hohelied 5 eine Beschreibung, wo die Braut also regelrecht die Beherrschung verliert und dann beschreibt sie ihren Bräutigam. Und diese Beschreibung des Bräutigams ist eine Beschreibung meines Herrn. Das hätte ich euch gerne noch präsentiert, machen wir dann vielleicht mal später. Das macht einen sehr froh. Und das darf man nie vergessen. Unser Glaube ist nicht trocken. Unser Glaube ist nicht gestrig. Unser Glaube ist nicht irgendwas gegen den Verstand. Überhaupt nicht. Christen geben nicht den Verstand an der Garderobe ab, aber sie stützen sich auch nicht darauf. Sondern Christsein ist eine Liebesbeziehung. Im Kern eine Liebesbeziehung. Und wenn es das nicht mehr ist, dann ist es Krampf.